Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht schon. Ich drücke den 30-Minuten-Timer, wie immer, Leute. Heute bei mir Carsten Banse. Ich freue mich sehr, weil uns auch etwas sehr Persönliches verbindet. Also wir haben schon eine Menge Scheiße zusammen durchgemacht und deswegen geht's heute auch um Konflikte und wie man Konflikte löst. Und schön, dass du da bist, Carsten. Ich starte wie immer direkt rein mit einer ersten Frage, und zwar, wenn du so in Unternehmen in Konfliktmanagement, Konfliktlösung unterwegs bist. Mit dem Management werden wir uns gleich noch unterhalten. Das Erste und das Wichtigste in so einem Konflikt ist doch, dass man erstmal rausfindet, wer schuld hat, oder?
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Unbedingt. Also, das ist das A und O, die Frage als Erstes zu klären. Du triffst damit natürlich einen ganz wichtigen Punkt, weil das Bedürfnis, anderen Vorwürfe reinzudrücken und die Schuld beim Gegenüber zu suchen und sich immer selber als reaktiv zu erleben. Ne? Ich mache ja nur das, weil du das gemacht hast. Das ist natürlich erstmal die Dynamik, um die es geht. Insofern kann ich sagen, in gewisser Weise geht es erstmal tatsächlich darum zu gucken, wer ist schuld. Und wenn ich auf mich selber gucke, auf meine Konfliktbiografie, da hatte ich natürlich auch unglaubliches Verlangen, Schuldzuweisungen zu treffen, wenn du selber beteiligt bist. Ne? Das ist Konfliktdynamik.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent der deutschen Teams insgesamt laufen weitestgehend gut bis sehr gut?
Da habe ich natürlich einen etwas verschwommenen Blick, weil mich rufen die Menschen an, da wo das nicht mehr so gut oder ausdrücklich gar nicht mehr gut läuft. Ich habe keine Statistiken darüber. Ich vermute 50-50. Also ich glaube schon, es gibt High-Performance-Teams und so weiter. Ich habe auch schon einige erlebt. Ich würde 50-50 tippen.
In Konfliktsituationen, da erhebst du Daten und du siehst und hörst und fühlst, was passiert. Aha. Wenn Daten und Bauchgefühl sich widersprechen, wem vertraust du? Was machst du? Oder passiert das überhaupt? Ist ja vielleicht vorher eine gute Frage.
Ja, also natürlich gut. Wenn ich jetzt, ich nenne Daten mal, es ist Folgendes vorgefallen. So ist es gewesen. Das sind so Daten, die auftauchen in Konfliktdialogen. Und dahinter liegen in der Regel ja verletzte Gefühle. Und darauf verlasse ich mich dann eher. Welche verletzten Gefühle spielen da eigentlich eine Rolle? Und weniger auf die Sachdaten. Ja, weil wenn man nochmal einen kurzen Exkurs macht, menschliche Wahrnehmung ist nicht so genau und im Konfliktfall wird sie noch ungenauer. Ja, da macht man selber Behauptungen und stellt fest, es war doch anders in der Retrospektive. Ja.
Wenn ich eine empathische Führungskraft bin, gibt es relativ sichere Anzeichen, dass mir bald das Team um die Ohren fliegt? Woran kann ich sowas merken?
Ja, deutlich. Also das geht los mit dem Augenrollen in einem Meeting. Da würde ich schon mal, würde ich nicht drüber weggehen. Wenn es still wird, wenn Leute den Meetingraum betreten,
wenn Leute den Meetingraum betreten und dann wird's still.
Richtig. Zum Beispiel so kleine Signale, wenn spitze Bemerkungen kommen, wenn jemand einfach einen sachlichen Inhalt in ein Meeting reinbringt, dann kann ich schon stark vermuten, dass da auf der zwischenmenschlichen Ebene was ist, etc. pp. Also auf die Körpersprache achten, da gibt es ganz viele Signale, wo man sammeln kann, da bahnt sich was an.
Ich möchte nicht wissen, was, kannst du gerne erzählen. Es geht mir nur um das Wann. Und zwar, wann hast du das letzte Mal in Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten bewusst und zielgerichtet gelogen?
Wann ich zielgerichtet gelogen habe? Boah. Ich habe zielgerichtet gelogen, sagen wir mal, zum Thema Mitarbeiterschutz. Mehr will ich da jetzt gerade nicht sagen. Da musste ich eine Zeit lang mich mit einer Bekanntgabe zurückhalten. Also habe ich da zielgerichtet gelogen, ja.
Gäbe es, kannst du dir eine Situation vorstellen, wo du im Konflikt, also in der Klärung sagst, Leute, wir machen jetzt hier mal 3 Wochen Pause. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ich muss jetzt hier komplett abbrechen? Was passiert? Wann eskaliert es so stark oder gibt es das überhaupt?
Nee, so eine stark, also die Frage ist ja in die Zukunft gerichtet. Ich würde abbrechen, wenn es nicht gelingen sollte, was mir in der Regel gelingt, dass auch starke Emotionen gut besprechbar gemacht werden. Aber wenn natürlich der sprichwörtliche Schraubenschlüssel durch den Raum fliegen würde, dann würde ich abbrechen. Und auch wenn es, ich nenne das jetzt einfach erstmal menschenverachtend oder politische Bemerkungen gibt, die auch nicht enden wollen, dann würde ich vertagen.
Handys in der Schule verbieten, ist das eine gute Idee?
Handys in der Schule verbieten, ich glaube ja.
Du hast mir erzählt, und ich frage ja immer vorher, dass es eine ganz besondere Situation bei dir beim Autofahren war. Und gab, nicht war, sondern gab. Und dass das auch mit dem Konflikt in dir ein Stück weit zu tun hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Um was ging's? Es ging um Podcast, das so als Ansatz.
Es ging um Podcast. Oh, jetzt erwischte mich aber.
Das Ganze. So Leute, wir sind live und der Carsten ist gerade kurz weg oder ich bin weg, das weiß ich nicht so genau. Wir warten mal einfach, was passiert. Wahrscheinlich bin ich einfach weg. Oder sieht er Leute, das ist jetzt etwas, wo ihr sagt, das ist live, genau, kein Thema. Jetzt ist der Moment, wo ihr bitte was in die Kommentare schreibt und zwar, was ihr gedacht habt, als der Carsten weg war. Vermutlich explodiert irgendwas oder der Markus ist zu blöd, seine Leitung klar zu halten oder irgendwas anderes. Jetzt ist der Carsten mal wieder da und die Frage war, wir sind bei einem Podcast zum Thema rechts ranfahren.
Ja, richtig. Ja, doch, ich erinnere mich. Ich habe einen Podcast gehört zum Thema transgenerationaler Traumata und dachte, den höre ich mal easy peasy auf dem Weg zum Kunden an. Und da musste ich tatsächlich rechts ranfahren, weil die Podcasterin mich da so abgeholt hat, dass ich gemerkt habe, oh, das hat was mit mir zu tun. Stichwort, zwei meiner Großväter, also beide, sind im Krieg gefallen, verschollen und so weiter. Und das habe ich immer so gesehen, als wäre das war halt so. Fakt, Punkt. Ja, ich kenne die ja auch nicht. Und da habe ich richtig gemerkt, wie mein ganzes System drauf reagiert hat und bin dann auch ein Jahr in die Begleitung gegangen bei der Kollegin. Genau.
Grüße gehen raus an Maren, falls du das hören solltest. Ja. Danke dir. In deinem Tun als Troubleshooter erlebst du davon auch etwas in deinen Projekten? Was das sagst du? Sind das Projekte, Erklärungen? Was sind das?
Ich nenne es mittlerweile eben Troubleshooting, weil da auch mein individueller Style reinfliegt, aber es basiert auf dem Format Erklärungshilfe von Christoph Thoman und Schulz von Thun. Genau. Jedenfalls erlebe ich das natürlich. Also mittlerweile habe ich manchmal so ein Gespür, dass ich denke, oh, hier die zwei Personen links neben mir, das könnte interessant werden heute. Das wird natürlich nicht bearbeitet, aber manchmal sagen die Menschen das selber. Gerade in den letzten Tagen waren so Bemerkungen mit dabei in Troubleshootings, dass Menschen gesagt haben, das haut mich jetzt hier richtig aus der Kurve sozusagen, weil ich Mobbing-Erfahrungen habe. Naja, und Mobbing-Erfahrungen gehen oft damit einher, dass eine Traumatisierung stattgefunden hat. Dann ist es zumindest ausgesprochen, es ist für die andere Person einordnbar, aber wir machen da in der Erklärungshilfe im Troubleshooting nichts damit, ne, sondern in der Nachsorge, wenn überhaupt.
Du sagst Erfahrung. Mhm. Warst du schon immer der Troubleshooter? Bist du in der Schule schon immer dazwischen gegangen? Hast du gesagt, komm, wir müssen mal drüber reden? Oder wie ist dein Lebensweg da?
Also den zweiten beruflichen Lebensweg habe ich beschritten, weil tatsächlich war es so, im ersten Leben war ich Krankenpfleger. Da hast du dann immer Nachtschicht zu zweit auf diesen Krebsstationen und da war's, du konntest die Uhr danach stellen, dass Leute das Gespräch mit mir gesucht haben. Meistens ging es um persönliche Konflikte, Konflikte mit irgendwem anders. Das habe ich aber zu der Zeit noch gar nicht gesehen, sondern ich habe dann zugehört, paar Fragen gestellt. Da scheint irgendwie eine natürliche Begabung zu sein. Aber in der Schule war es noch lange nicht so, nein.
Woran merkst du in einem Konflikt, hey, hier bin ich genau richtig oder eigentlich bräuchten hier ganz was anderes, nämlich einen Mediator? Oder ist es das Gleiche?
Naja, ich kann zur Mediation wenig sagen, weil darin bin ich original nicht ausgebildet, originär. Ich gehe stark davon aus, dass auch Mediation mit verletzten Gefühlen arbeitet. Und verstehe Mediation so, dass sie im Grunde genommen ja die Begleitung einer schon ausgesprochenen Trennung beispielsweise ist oder ein Interessensausgleich etc. betrifft. Insofern Kann ich das nicht sagen? Also das ist schwer zu beantworten. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Für mich geht es in Konflikten in der Regel immer um die verletzten Gefühle und neben den Interessen, Bedürfnissen und was da noch alles dahinter liegt, wird eben in dieser Arbeit, die ich mache, sehr viel mit den Emotionen, verletzten Gefühlen gearbeitet.
Bist du Team Nacktschläfer oder lieber mit Schlafanzug?
Bei Schlafanzug, da wäre ich jetzt traumatisiert. Die klassische Unterwäsche sozusagen, ja. Ja.
Ja, 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 ja.
Aber komm mir nicht mit Bärchenschlafanzügen oder das brauche ich nicht.
Okay, wer oder was triggert dich zuverlässig auf 180?
Wer oder was triggert mich? Ich bin so ein Hochgeschwindigkeitsmensch, würde ich mal sagen, und sehr aktiv etc. Das heißt, Menschen, die logischerweise eine ganz andere Geschwindigkeit haben, langsamer sind und so weiter, da kann das schon passieren, dass ich da mal drauf anspringe. Ja, also das kann noch dauern, Herr Köhn. Da müssen wir erst mal schauen. Ich gehe dann nochmal um mich. Da werde ich einfach nervös. Ja.
Es gibt ein zweites Projekt von dir, Ethan Wave.
Ja.
Was passiert auf dem Surfring Atlantik? Warum ist das auch eine Art von Troubleshooting?
Mhm. Also da geht es explizit natürlich eine Innenschau, also um die Erkundung des eigenen inneren Raumes. Und was bedeutet das jetzt konkret? Also du kannst da feststellen, wie es mir selber mal gegangen ist, dass du rauspaddelst, obwohl du am Strand schon gemerkt hast, eigentlich wäre Feierabend, und dann merkst, ich gemerkt habe, dass ich über meine Kräfte gegangen bin. Ja, das ist natürlich eine Metapher fürs Leben auch. Weitermachen, wenn es eigentlich nicht mehr geht. Und das ist ein Learning, das vergisst du nie wieder, wenn du da abgetrieben wirst und eben nicht mehr paddeln kannst. Und Vergleiche mit anderen Leuten zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema für viele Menschen, ne? Ich bin nicht gut genug oder sowas. Und es ist einfach ein Irrwitz. Ich habe mit 45 angefangen zu surfen. Wenn du dich mit einem 19-jährigen Franzosen vergleichst, der auf dem Styroporbrett geboren wurde quasi, ist es einfach völlig behämmert, weil Vergleiche sowieso nicht glücklich machen, ja. Aber wenn du es an dir feststellst, dass du das machst und deinen Anspruch immer höher schraubst an dich und dich selber fertig machst, dann merkst du, ist so viel Potenzial drin beim Surfen, wo deine Themen angesteuert werden, ne, die du so hast.
Wenn du geholt wirst, was machst du in den ersten 10 Minuten im Regelfall wie stelle ich mir das vor? Ich hole dich, weil ich sage, okay, ich glaube, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Was passiert als erstes?
Als erstes passiert erstmal, dass ich gar nichts mache, sondern die höchste hierarchische Person im Raum, die auch in der Regel dazu eingeladen hat, dass man sich mal trifft zum Thema Zusammenarbeit und Konflikten und Spannungen, die eröffnet, und dann übernehme ich sozusagen den Staffelstab, stelle mich auch kurz vor, mach transparent, woher ich da wen kenne. Gebe dann eben bekannt, dass ich als allparteilicher Moderator unterwegs bin, gucke nacheinander alle Personen im Raum an und nehme Blickkontakt auf. Und nach der Vorstellung gibt es dann einen Rahmen, wie das ablaufen wird. Und ab da schalte ich dann für eine ziemlich lange Zeit erstmal ins Zuhören.
Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch 2 Songs hören dürftest, auf welche beiden fällt deine Wahl?
Holy. 2 Songs. Jawohl. Also ich würde hören Shoot to Thrill von AC/DC in der neuen Version von Hailstorm. Und ich würde hören von Lorena McKennett Bonnie Portmore.
Da ich weiß, dass du Autor bist, ist eine Frage deinem 20-jährigen Ich. Mhm. Könntest du ein Buch zur Verfügung stellen, das er lesen soll? Welches würdest du ihm geben und sagen, hey, guck mal, mach mal das?
Stephen Covey, Die 7 Wege. 7 Habits for Highly Effectively People, so heißt es, glaube ich, im Original. Ja.
Wenn ich dir jetzt sagen würde, meine Frau geht mir unfassbar auf den Sack. Du bist doch Konfliktlöser. Was wäre denn eine gute Idee? Wie kann ich denn das lösen? Ich möchte ihr noch eine Chance geben. Was antwortest du mir?
Erstmal ist lösen ein ungünstiges Wort, weil Konflikte sich nicht lösen lassen, sondern nur klären und regulieren. Da würde ich dich dann fragen, ob du selber bereit bist, dir auch schwierige Dinge anzuhören erstmal. Und dann müsste man in der Konstellation klären, ob das Gegenüber, ne, in dem Fall deine Frau, auch dazu bereit ist. Und dann könnte man ein Setting bauen, wo man sich mal trifft und eben eine klären, bei der Klärung behilfliche Person dabei ist, ne? Zum Beispiel ich. Mhm.
Wenn sie schuld ist? Okay,
ja, lassen
wir das.
Die wahres Bedürfnis, Herr Klön, aber das können wir hier leider nicht geltend machen.
Kannst du dich an eine unternehmerische Entscheidung erinnern, wo du jetzt im Nachhinein sagst, reines Ego-Ding?
Reines Ego-Ding. Ein reines Ego-Ding, unternehmerische Entscheidung. Ein reines Ego-Ding. Also tatsächlich, ich glaube, Räumlichkeiten, in Räumlichkeiten beheimatet zu sein und da eine Repräsentation zu haben, obwohl ich mich da dann immer rausgeredet habe bisher und sage, ja gut, anderen gefällt das hier, aber mir ist das gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass es nur halb war.
Dein Sohn, was glaubst du, würde er als deine beste Eigenschaft kommunizieren?
Ruhepol und emotional erreichbar.
Und was würde er sagen, wenn ich eine Sache am Papa ändern könnte, dann wäre das was?
Eine Sache ändern? Also rückblickend würde er, glaube ich, sagen, dass die freundliche, aber sehr direkte Ansprache manchmal vielleicht zu viel gewesen ist.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich irgendwas kostet oder eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sogeetsho interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Dank dir. Gibt es in deinem Kalender einen heiligen Slot, den du wirklich tatsächlich immer wieder auch verteidigst?
Jeden Morgen. Von 5 bis 8, da steht Core 4 drin. Und wir beide wissen ja, Grüße gehen raus an Alexander, was das bedeutet. 7 Tage die Woche.
Wenn du einem intelligenten Außerirdischen einen Film zeigen könntest, wie Menschen mit Konflikten umgehen, was Konflikte sind, gibt's da was?
Unbedingt. Filmempfehlung. Also leider ist es ja so, ich muss kurz ausholen, Unternehmen haben da noch nicht die Hosen runtergelassen und sagen, hey, wir drehen jetzt mal einen Film darüber, wie ungünstig wir hier mit Konflikten bis jetzt umgegangen sind. Aber 2 gute Filme sind Rosenkrieg, ne, das ist sozusagen das cineastische Paradies für Konflikte. Und die etwas neuere Auflage ist Väter von Dani Levy. Gerade für den zweiten, weil der, ich sag mal, sehr, sehr deutsch ist, letztlich, wenn man so will. Also, ja, da spürst du das Leben, da kann man sich eine Kleenex-Packung um den Hals hängen, weil die wirst du brauchen. Und da wird der Irrwitz an Konflikten deutlich.
Wie formuliert Carsten Banse seine Wahrheit über Führer und Führung und Leadership? Ja. Alles geht in die Richtung.
Okay, wie ich meine Wahrheit. Also es geht bei Selbstführung los. Also alles fängt bei dir an, ja. Und das ist auch für Konflikte hochrelevant, ja. Es fängt einfach bei dir an. Und wenn zum Beispiel Konfliktvermeidung ein Thema ist, dann ist das für mich auch schlechtes Leadership, weil dann hätte ich in meiner Welt mich darum zu kümmern, dass ich das Thema bearbeite. Und Leadership ist für mich kontinuierliche Weiterentwicklung und sich seiner blinden Flecken immer mehr bewusst werden. Ja, und dienen. in Demut dienen, da wo man eben als Leader unterwegs ist.
Das ist ein Kundensegment, wo du sagst, no way, auf keinen Fall, mache ich nicht.
Mhm. Habe ich bis jetzt einmal gehabt, das war, da bin ich wieder weggefahren. Wie sage ich das jetzt vertraulich? Da ging es um Optiken, die Zielschussgeräte herstellen. Das hatten die mir vorher nicht bekannt gegeben, dass es sich darum dreht. Da bin ich abgereist.
Was blockiert Führungskräfte mehr? Angst vor Gesichtsverlust oder Angst vor Machtverlust?
Ich glaube, das beides geht stark mit einander her. Ich würde aber dann den Gesichtsverlust an erste Stelle stellen, weil der auch schambehaftet ist. Genau.
Was ist wichtiger, Loyalität oder Ehrlichkeit?
Ehrlichkeit.
Welches Kompliment würdest du gerne häufiger hören?
Welches Kompliment ich lieber häufiger hören würde? Da gibt es keins. Nee, da gibt es keins. Müsste ich mir jetzt was aufdenken.
Hast du mal irgendwas gekauft, nur einfach deswegen, damit alle anderen sehen, das ist Status?
Nein.
Gibt es etwas, was dich dazu veranlassen würde, deinen Beruf aufzugeben?
Ja, wenn ich jetzt tot umfalle. Aber sonst nichts.
Wenn es das andere Geschlecht eine Woche lang nicht geben würde, was würde das für dich bedeuten?
Was würde das für mich bedeuten? Das ist aber eine interessante Frage. Eier ich mal kurz rum. Dann hätte ich Zeit nur für mich. Und dann würde ich weiter darauf antworten, das schätze ich mittlerweile sehr.
Ja, aber natürlich nur im Konjunktiv.
Im Konjunktiv. Mhm.
Was ist das, also der größte Blindspot oder der größte Fehler, wenn Chefs versuchen, Konflikte selbst zu lösen?
Der größte Blindspot, gerade wieder diese Woche erlebt ist, ach Gott, das ist doch jetzt hier Zickenkrieg oder irgendwie Kinderkram oder Kindergarten. Und das heißt, wenn das nicht in der Führungskraft gewürdigt werden kann, dass es in echten zwischenmenschlichen Konflikten ausdrücklich eben um Gefühle und Emotionen geht. Ja. Und eben in der Regel nicht mehr um die Sache, nur. Das ist der größte Blindspot. Und dass man im Job alles wie Erwachsene besprechen kann. Da frage ich immer gerne zurück, wie verhalten Sie sich denn, wenn was zu Hause, ne, nehmen wir mal, das passt nicht genau, aber triggert oder reizt. Wie ist es denn damit sachlich und erwachsen?
Woran merkst du, dass du jemandem wirklich vertraust?
Woran ich das merke? Ich merke das zum Beispiel daran, dass die Person das, was ja in Konflikten auch das Desaster schlechthin ist, weil das mit Gesichtsverlust zu tun hat, wenig über andere Menschen herzieht in meinem Beisein.
Wie stehst du zu Klettergarten, Teamaktionen?
Ja, wenn es nicht um ein konfliktbeladenes Team geht, ist das eine durchaus teamkulturfördernde Maßnahme. Absolut. Weil, und ich kann es auch begründen, warum, weil in so einem Seminarraum oder sowas, da kann man sich immer noch gut verstellen oder passt sich dann der Gruppendynamik nochmal mehr an, was haben die anderen gesagt, aber in so einem Klettergarten, da kommst du immer mehr an dein, ich sag mal, originäres Verhalten ran. Da kann man sich kaum noch verstellen, weil man so mit dieser Sache beschäftigt ist, um die es da geht.
Was an dir verstehen viele Menschen komplett? Was missinterpretieren sie an dir?
Ach, was sie missverstehen. Was sie an mir missverstehen. Also ich glaube, die verstehen miss, warum man sich das mit diesem Selbstständigsein und Unternehmertum irgendwie antut. Also das, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Ne? Also das verstehen die miss. Oder sagen wir, den Einsatz den ich und viele andere, zum Beispiel mir gegenüber, hier sitzt ja auch gerade jemand, den wir dafür bringen.
Also, was ist die größte Angst unserer Gesellschaft?
Die größte Angst unserer Gesellschaft hier in Deutschland, würde ich sagen, ist die Angst vor Veränderung und Kontrollverlust.
Gibt es an dir einen Charakterzug, den du im Business bewusst oder aktiv versteckst beziehungsweise nicht auslebst?
Im Business? Die blanke Wut. Also die ungefilterte, ungebremste.
Gibt es einen Menschen, mit dem du gerne mal eine Stunde oder vielleicht auch einen Tag tauschen würdest, nicht um einfach zu erleben, um zu haben, um zu sehen, um zu machen, was dieser Mensch tut?
Also, dass ich mit dem tauschen könnte? Mir imponiert gerade eine schillernde Instagram-Größe. Also was heißt imponiert? Ich finde den interessant. Das ist dieser Sadhguru, den finde ich. Da würde ich gerne mal tauschen und mal mit seiner BMW, mit der durch die Gegend jökelt, da mal dabei sein, ja.
Was wäre deine größte Versuchung, wenn alles anonym und erlaubt wäre?
Die größte Versuchung, wenn alles... Eine ganz große Versuchung. Ich glaube, die ist mir zu intim, die Frage.
Was bedeutet Mut für dich?
Mut. Dinge zu machen, obwohl ich Angst davor habe.
Gibt es etwas, was du mich fragen möchtest?
Welche Farbe hatte das Wasser heute Morgen in Mallorca? Auf Mallorca?
Türkis. Sonnenaufgang. Es war mit Hund. Aha. 28 Grad. Woran merkst du, gibt es so einen typischen Aha-Moment in deiner Klärung, wo die Klienten sagen, wann passiert das? Gibt es sowas?
Ja. Also regelmäßig. Es gibt ein Element, was den Konfliktbeteiligten häufig gar nicht klar ist, dass es auch verbindende Elemente gibt. Ne? Also in hocheskalierten Konflikten ist es ja so, dann entmenschliche ich dich auch. Ja, dann sagt mein Kopf, der Köhn ist ein Monster, und nur deswegen kann ich dann auch meine aggressiven Angriffe gegen dich fahren und so weiter. Das ginge nicht, wenn ich dich noch als Mensch sehen würde. Und wenn dann erkennbar wird, zum Beispiel, gerade diese Woche auch zweimal passiert, dass Menschen sagen, ich glaube, deine Verletzung, die du gerade geäußert hast, die verstehe ich, weil ich fühle mich auch verletzt. Dann kannst du die Groschen fallen hören. Sehr laut.
Du sagtest, Troubleshooting ist ein System, sowas wie ein Werkzeugkasten. Was sind die drei wichtigsten Werkzeuge in diesem Kasten, die du am meisten rauspackst und anwendest?
In der praktischen Anwendung? Mhm. Also das nennt sich Doppeln. Das heißt, ich spreche für die Menschen, indem ich mich neben die hocke. Unausgesprochenes, manchmal auch Hypothesen, was ich denke, das würde die Person jetzt gerne sagen, und biete das an, und die Person kann das korrigieren oder so stehen lassen. Also sehr, sehr filigranes Feintuning machst du da. Das ist eins der wichtigsten Werkzeuge.
Wenn ich bei dir zu Hause auf Toilette gehe, was finde ich da als Lektüre im Moment?
Zu Hause tatsächlich gar nichts. Die Lektüre liegt auf dem Nachtschrank. Und da findest du ein Buch, da steht drauf Trust Chaos von Dr. Christian Zippel. Das wäre das.
Bring den Müll raus.
Ja, genau, der Autor davon. Mhm.
Glaubst du, dass jeder Konflikt lösbar ist oder gibt es Grenzen?
Wie gesagt, lösbar ist sowieso schwierig. Regulieren kann man.
Ja, regulierbar. Ja, ich lerne.
Nee, also es gibt im Grunde genommen keine Grenze, aber die Grenze bedeutet am Ende dann manchmal, dass eine Trennung sehr deutlich wird. Also eine Klärungshilfe heißt ja nicht umsonst zur Klarheit führen oder begleiten. Und diese Klarheit zeigt sich dann manchmal. Also mit uns geht es definitiv nicht weiter. Und interessanterweise denken ja manchmal Menschen, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Aber immer wenn das passiert, sind die Menschen erleichtert, dass es endlich ausgesprochen und klar ist. Ja, das also, da gibt's so ein Merksatz oder zwei Worte: eine Wahrheit heilt. Ich konnte meine Wahrheit aussprechen, du deine, und die neue Wahrheit, die sich zeigt, ist: wir gehen nicht weiter zusammen.
Wenn ich dir jetzt zurück in die Zukunft mäßig einen DeLorean schenke als Zeitmaschine, reist du in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
Das ist eine verdammt gute Frage. Spontan, mein früheres Ich hätte immer geantwortet, natürlich in die Vergangenheit. Mich interessiert das brennend, wie das da steinzeitlich oder sonst wie im Mittelalter gelaufen ist, als Wikinger durch die Gegend springen und so weiter. Aber Stand heute würde ich gerne in die Zukunft reisen.
Was würde dein früheres Ich, dein jetziges Ich gerne fragen?
Ja, okay. Wie geht es tatsächlich, bestimmte tiefliegende Muster effektiv abzulegen?
Leute, ihr habt es nicht gehört, ich schon. 30 Minuten sind um. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören. Das Thema mit dem Konflikt. Wie gesagt, ihr müsst halt gucken, wer schuld ist. Und das schreibt ihr mir doch bitte jetzt mal in die Kommentare, wer schuld an dieser Episode war. Und das mit dem Lösen, ob ihr da was kapiert habt. Ich habe was verstanden. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer. Wie immer, mein Gast hat die letzten 45 Sekunden vollkommen frei. Tanze, singe, ja. Explodiere, implodiere, was immer du möchtest. Ich bin an der Stelle raus. Danke nochmal fürs Gucken, fürs Dasein. Bitte jetzt abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich bin raus.
Du bist raus. Das ist wunderbar. Da bin ich auch gleich raus. Also die eine Botschaft, wofür ich ja gehe, ich habe es diese Woche auch schon wieder zweimal angebracht: hört auf mit diesen Einzelgesprächen, liebe Leader, Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen. Und zwar mit den Einzelgesprächen, wo die Person, die mit dir spricht und sich entlasten möchte, den Namen einer weiteren Person nennt. Alle anderen Einzelgespräche gerne weitermachen, aber diese, wo sich beschwert wird über andere und am Ende vielleicht sogar noch der Mund verboten wird, ja, also behalt das aber jetzt für dich, nachdem ich eine Dreiviertelstunde da investiert habe, damit aufzuhören. Dann würde ich gerne noch anbringen von Martin Buber: wir Menschen haben die Möglichkeit, umzukehren. Dazu müssen wir aber die Wenn-Dann-Strategie beenden. Das bedeutet, ich bewege mich erst, wenn der bescheuerte Köhn sich bewegt. Aber er muss anfangen. Dann überlege ich vielleicht, ob ich da auch was mache, und geht mehr surfen. Weil das Frieden macht. Punkt. Jetzt bin ich auch raus.